herzlich willkommen zur Hörspielkammer des Schreckens. Heute widmen wir uns einem ganz besonderen Genre, dem Comic-Hörspiel.
Und das heißt leider nicht, dass da ein geiles Comic-Heft aus dem Marvel-Universum als ebenso geiles Hörspiel vertont worden wäre.
Nee, hier gibt es keine Vorlage. Das Hörspiel selbst ist im Comic-Stil produziert.
Nämlich Mopsy Mops 4. Mopsy Mops jagt Dr. Seltsam. Vom unvergessenen Konrad Halver.
Schluchz, Schnüff, Göbel.
Und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
Der Mops ist nicht nur ein Hund aus der Gruppe der Gesellschafts- und Begleithunde, der ursprünglich vor mehr als 2000 Jahren in China gezüchtet wurde, auch in der Kunst hat er schon immer eine erstaunlich große Rolle gespielt.
Wer kennt nicht Ernst Jandls berühmtes Gedicht Ottos Mops, in dem als einziger Vokal das O vorkommt und das oft als Lehrbeispiel für die sogenannte konkrete Poesie genutzt wird?
Ottos Mops? Kenne ich gar nicht.
Na gut, dann aber vielleicht das bekannte Volkslied, ein Mops kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei, oder?
Also das kenne ich. Und ich habe auch nur noch ein Ei.
Ja. ZVI-Mam, ZVI.
Welche Mam? Ich habe gesagt, kein Gequengel.
Nicht zuletzt gibt es das berühmte Selbstporträt von William Hogarth, auf dem neben dem Maler auch sein Mops abgebildet war. Der hieß übrigens, kein Witz, tatsächlich Trump und war, leider auch kein Witz, seinem amerikanischen Namensvetter geistig weit überlegen. Aber Stichwort kein Witz, jedenfalls kein guter, das führt uns zu unserem heutigen Hörspiel.
Beziehungsweise erst einmal ein halbes Jahrhundert zurück in die Vergangenheit, wo das Unheil irgendwie aus der Wiege gekrochen kam. Wir schreiben das Jahr 1970. Das Label Europa ist längst noch nicht das, was es später sein wird. Und statt Heike Dine Körting hockt auf dem Regiestuhl ein junger Pastorensohn.
Dieser Knabe mit dem schwarz gelockten Haar ist niemand anderes als Konrad Halver. Er vertont nicht nur zahlreiche Märchen, Sagen, Karl-May-Romane und Klassiker der Literatur, sondern auch ein selbstverfasstes Hörspiel mit dem verrückten Titel Mopsy Mops. Das Ganze ist eine derbe, abgefahrene Angelegenheit mit Drogenanspielungen, Comic-Sounds und einem Soundtrack von der LP Die große Juxbox, musikalische Raritäten mit den irren Zickendrähten.
Und die Produktion wartet mit dem Who is Who der damaligen Sprechergrößen auf. Hans Pätsch ist der Erzähler, Katharina Brauren spricht die Mutter und Dagmar von Kurmin gibt Mopsys Freund Peggy. Conny Halver lässt es sich nicht nehmen und schlüpft höchst selbst in die Rolle des Titelmopses.
Nach zwei Folgen bei Europa ist allerdings Schluss und 1972 wechselt Halver zur BASF.
Eine Entscheidung, die er sein Leben lang bereuen wird.
Anfang der 80er erscheinen dann zwei weitere Mopsy-Mops-Hörspiele. Eines davon wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen, nämlich Mopsy Mops jagt Dr. Seltsam.
Und bei dem Titel horcht der Kenner doch auf. Dr. Seltsam? Ist das nicht der an den Rollstuhl gefesselte Nazi-Wissenschaftler aus Stanley Kubricks Film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben?
Ist er. Der hat aber nichts mit dem Hörspiel zu tun. Halver fand wohl bloß den Namen geil. Sein Dr. Seltsam ist einfach nur eine blöde Flitzpiepe, die die Welt beherrschen will. Na klar, das altbewährte Dummbeutel-Stilmittel des weltherrschaftssüchtigen Irren. Darauf kann man nicht verzichten.
Tja, und während Peter Sellers Dr. Seltsam am Ende des Kubrick-Films aus seinem Rollstuhl aufsteht und ruft:
Mein Führer, ich kann wieder gehen!
Bringt es der Dr. Seltsam dieses Mops-Hörspiels am Ende nur zu einem sinngemäßen:
Meine Fresse, ich kann ja gar nichts!
Nee, dieser äumelige Dr. Snuggles für Sodomiten ist nicht sehr überzeugend.
Und das Hörspiel insgesamt so doof, dass es den kompletten Titel tragen sollte:
Mopsy Mops jagt Dr. Seltsam oder, wie ich lernte, den Halver zu hassen.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass Conny mit der Scheiße im Haar das auch ganz ohne Mops-Hörspiel hinbekommen hat. Da reichten bei uns ein paar Besuche und gemeinsame Aufnahmen in seinem Hamburger Tonstudio.
Oh, erinnere mich nicht daran. Sonderbar ist, dass diesmal nicht Hans Pätsch der Erzähler ist und dass die Musik nicht von den irren Zickendrähten stammt. Stattdessen gibt es eine singende Erzählerin.
Christa Berndl führt durch die Handlung und gibt mehrere Stücke zum Besten, die musikalisch an die 20er Jahre und Kurt Weill erinnern. Soll wohl so eine Art Hommage an die Drei-Groschen-Oper sein, beweist aber vor allem, dass Brecht nicht nur ein Schriftsteller war, sondern auch eine Aufforderung an die Hörer sein kann.
Die Songs sind nervige Ohrwürmer. Und auch wenn man merkt, dass die Olle Berndl eine ausgebildete Sängerin war und sie die Stücke souverän und nuanciert meistert, diese an pseudomoralische Zeigefingertexte angelehnten Inhalte und der wahrscheinlich perfekt zu dieser Art Lied passende, aber trotzdem immer wieder unerträglich hysterisch wirkende Vortragsstil erinnern ziemlich gut an die Art Titel, die ich bei sowas wie der Drei-Groschen-Oper immer übersprungen habe, weil es so anstrengend war.
Neben dem Dr. seltsamen Opener hören wir noch die Smash-Hits Nimm es hin, alte Welt, Sagenhaft, Sagenhaft und drei verbindende Einschübe. Und dann nochmal den Opener.
Eigentlich fängt es ganz gut an, aber zwischendurch scheint den Texter der Bock verlassen zu haben. So hören wir dann in den Songs unter anderem auch folgende Zeilen.
Sagenhaft seltsam ist Dr. seltsam.
Der Doktor, dieser Wahnsinnsheld, nimmt dich gleich in seine Mache.
Haste Worte? Wo denn? Wo? Haste Töne? Do, re, mi, fa, so.
Ja, das changiert zwischen genial und debil. Mit einem deutlichen Übergewicht von debil.
So wie die ganze Idee mit den Songs. Wer würde bei einem Comic-Hörspiel für Kinder ein verkapptes Brecht-Singspiel erwarten? Hä? Oder auch nur haben wollen? Man spürt aber immerhin eine große Kreativität, die Halver und seine Mitstreiter bei dem Aufstieg und Fall der Stadt Mopsigonni an den Tag gelegt haben.
Das gilt auch für das Cover. Hier bekommt man den Inhalt schon einmal in Comicform präsentiert.
Und bei aller Infantilität der unsouveränen Pinselstriche kann ich lobend erwähnen, dass ich diese Zeichnungen schon immer beeindruckend fand. Da war der Halver echt ein Multitalent, wie ich mit etwas Neid anerkennen muss. Das hätte ich selbst nie im Leben so hinbekommen.
Da brauchst du nicht neidisch zu sein. Die Zeichnungen sind gar nicht vom Halver. Die hat irgendein debiler Heini namens Karl Feldmann gezeichnet, der zu der Zeit auch einige andere Europa-Schallplatten mit seiner gruseligen Kunst verschandelt hat.
Was? Da zeichnet meine siebenjährige Nichte besser. Das hat ein echter Maler und Zeichner angefertigt?
Ja, das weiß ich nicht, ob die Knalltüte wirklich offiziell als Maler oder Zeichner unterwegs war. Gerade der Halver hat ja auch später noch ein Händchen dafür gehabt, permanent beim Bäcker in der Warteschlange irgendwelche ehemaligen Zirkusfreaks und sonstige missgestaltete Gesellen mitzunehmen und in seinem Künstlerdunstkreis einzusetzen. Vielleicht war Karlchen Feldfrau einfach nur billig und wurde deswegen mit dem Erstellen der Gruselfressen beauftragt.
Gruselfressen? Hat er etwa diese Neon-Gruselmotive gemacht?
Nee, ich glaube nicht. Aber dafür sowas wie das Cover der Märchenschallplatte Sindbad der Seefahrer. In einer Optik, als wäre es das O-Ton-Hörspiel zu Chucky die Mörderpuppe. Ja, die Qualität von Karl Barks hat der Haufen nicht gerade abgeliefert. Alleine dieser riesige Mopskopf auf dem kleinen Menschenkörper. Also auf dem Cover von Mopsi Mops, nicht Karl Feldmann selbst.
Und was sind das überhaupt für kleine Wölkchen hinter Mopsi auf dem Covermotiv? Ich nehme an, das soll heißen, dass er sich schnell fortbewegt. Sieht aber eher so aus, als ob er derbe Blähungen hätte.
Was ja eigentlich auch deutlich besser zum Inhalt passen würde. Apropos, worum geht es eigentlich? Dr. Seltsam, gesprochen von Erich Uhland, droht so ziemlich allen Staaten der Erde, diverse Gebäude in die Luft zu jagen, wenn sie nicht auf seine Forderungen eingehen. Er will kein Geld, sondern Macht und eine neue Weltordnung errichten.
Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, lässt er in Szene 1 bereits eine erste Sprengung von seinen Schergen vornehmen. Wir hören deren Vorbereitungen, dann die Explosion und schließlich den ersten Song.
Beginnend mit den Worten »Oh, oh«, war das eine Explosion? Hat der Halver da seinem eigenen Soundarchiv nicht getraut, dass er die Erzählerin nochmal die Frage stellen lässt? Sollte man doch eigentlich anhand des Geräusches identifizieren können. War, glaube ich, auch das Einzige, was nicht komplett beschissen klang. Die Bärndl singt danach noch was über Seltsams Pläne.
Anschließend ist Dr. Seltsam persönlich zu hören. Er hat sich im Radio zwischen das laufende Programm geschaltet, um seine Forderungen kundzutun. Innerhalb von 7 Wochen sollen sich alle Staaten der Erde seiner Herrschaft beugen, sonst sprengt er die ganze Welt in die Luft.
Auch den Zwergstaat Hundeweiler, in dem Mopsy Mops und seine Mutter Eugenie vor dem Radio hocken und der Ansprache des Docs lauschen. Witzigerweise wird Mama Mopsfresse hier von Gerda Gmelin gesprochen, obwohl sie in den früheren Folgen von Katharina Brauren interpretiert wurde. Gerda Gmelin spielte in Loriots Papa Anteportas die biestige Mutter, die am Ende des Films ihren 80. Geburtstag auf der Seebrücke Ahlbeck auf Usedom feiert. Und Katharina Brauren spielte 3 Jahre vorher die Mutter von Heinrich Winkelmann alias Loriot im Film Ödipussy. Und besagter Loriot war ja regelrecht vom Mops besessen.
In der Tat, das ist bekannt. Von ihm stammt ja auch der Ausspruch, ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.
Und wie ich erst gestern bei der Vorbereitung für diese Kammer in dessen Biografie gelesen habe, hatte Loriot auch eine umfangreiche Sammlung skurriler Gegenstände mit Mopsbezug. In seiner Sammlung befanden sich seit den 80ern auch die 4 Mopsy-Mops-Hörspiele. Und als er seine Filme plante, gab es vor seinem geistigen Auge quasi nur eine Besetzung für die mauligen Mütter. Katharina Brauren und Gerda Gmelin. Die Urmütter eines jeden Mops-Liebhabers.
Ernsthaft?
Nee, ist Quatsch. Beziehungsweise Zufall. Ich hoffe doch mal, dass der wunderbare Loriot bis zu seinem Tod nicht mal wusste, dass es diesen Mopsy-Mops-Driss überhaupt gibt. Dafür stimmt die Geschichte, dass die damalige Frühstücksradiotruppe von FFN mal eines Abends eine angeschleppte Mopsy-Mops-Schallplatte auflegte und alle stinkbesoffen zum bescheuerten Titelsong um den Bierkasten tanzten. Ich weiß nur nicht mehr genau, wer von der Truppe das mal erzählt hat. Ich glaube, es war Oliver Kalkofe.
Der ja später in einem großen Revival des Mops-Franchise mit besonderer Betonung der Silbe Scheiß, versteht sich, den Gegenspieler gab. Ein Mopsy-Mops-Hörspiel, das eigentlich auch in die Kammer gehört, aber leider so anstrengend und lang ist, dass es wie so oft daran scheitert, dass man es nicht schafft, sich den Haufen Mops-Kacke mehrmals konzentriert anzuhören.
In der Szene mit Dr. Seltsams Radioansprache erweist sich Halver übrigens als echter Hörspielpionier. Er lässt Dr. Seltsam nämlich immer dann innehalten, wenn sich die beiden Möpse über das gerade Gehörte unterhalten. Ein Mops-dämlicher Effekt, den bis heute fast alle Schrotthörspielproduzenten genau so umsetzen.
Wie schön, dass vom Halver nicht etwa sein Humor oder Händchen für Absurdes geblieben ist, sondern in erster Linie sein technisches Versagen. Geil.
Nicht wahr? Und man kann eigentlich auch nicht sagen, dass Seltsams Rede so gehaltvoll ist, dass es für das Begreifen des Inhalts hinderlich gewesen wäre, wenn Eugenia und Mopsy ihre strulledoofen Sätze einfach während Sigismund Sülzheimers Sülzerei weggebellt hätten. Aber egal.
Die meisten Staaten scheinen Seltsams Forderungen erfüllen zu wollen, doch ausgerechnet in Hundeweiler bildet sich Widerstand.
Hier lässt sich ein neuer, starker Mann, oder besser gesagt Hund, an die Spitze wählen, der dem Doktor Kontra geben will. Er hört auf den Namen Gustav Gewalttätig und hält eine Rede im Hundeweiler Sportpalast.
Nicht schlecht. Hier deutet Halver seine satirische Schärfe an, wenn er im Rahmen seines Mopsy-Versums Hitler und Goebbels parodiert und auf ihren Aufstieg zur Macht anspielt. Auch die Idee, dass Gewalttätig nur unverständliches Zeug knurrt, was den Leuten aber reicht, weil sie sowieso seiner Meinung sind, hat was. Und erinnert an Charlie Chaplin im Großen Diktator.
Ja. Leider bleibt es aber auch bei der mickrigen Handvoll Parallelen. Wir haben den Namen und die Rede im Sportpalast. Das war's. Mehr macht der Halver nicht aus seinem Einfall. Und so ist das Ganze am Ende nicht der große Diktator, sondern wie immer der große Reinfall.
Mops, heil!
Und der Charakter Gustav Gewalttätig und sein Handlungsstrang sind vor allem eines, nämlich...
Ziemlich!
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 Überflüssig!
Überflüssig, überflüssig, überflüssig,
überflüssig.
eine Variation des vertrauten Jingles, scheint mir. Also, Gustav gründ ganz im Sportpalast. Schöner Szeneneinfall, schön verkackt. Was irgendwie für das ganze Hörspiel gilt.
Mopsi und seine Mutter diskutieren über die Forderungen des irren Doktors, aber Mami vertraut den Politikern. Außerdem soll Mopsi seine Hausaufgaben machen, nämlich einen Aufsatz darüber schreiben, warum es ungesund ist, ständig Dauerlutscher und Eis am Stiel zu essen.
Diese typischen Hundethemen.
Ja, wobei ein Aufsatz zum Thema nach dem Kacken gründlich den Arsch sauber lecken auch nicht so schön wäre.
Was dann aber besser zum Rest dieser Produktion passen würde. Und wo wir schon beim Stichwort unappetitlich aber passend sind, auch Baller, Otto und Stoffede, die blöden Maulwürfe, sind wieder mit von der Partie und nehmen erstmal per Funk Kontakt miteinander auf.
Wozu unbedingt die Tarnverzerr-super-seltsam-boing-boing-boing-Taste gedrückt werden muss und vor jedem Satz boing-boing-boing gesagt wird. Nervt fast gar nicht, außer durchgehend wie Sau.
Und Stichwort nervt wie Sau. Stoffede wird diesmal nicht von Rudolf H. Herget oder Andreas von der Meden gesprochen, sondern von keinem angenehmeren als Joachim Wolf.
Ja, die beiden sind echt die unerträglichsten Arschgesichter der ganzen Serie. Und allein diese bräsige Funkunterhaltung dauert 5 Minuten und 19 Sekunden. Fast 5,5 Minuten, in denen man das Gefühl bekommt, man belauscht zwei geistig Behinderte, die am Vorabend bei Auftritten von Otto Walkes und Mike Krüger waren und sich nun gegenseitig darin überbieten wollen, wer mehr der unerträglichen Sparwitz-Dönkes behalten hat. Oder hatte Tante Conny vorher noch eine Staffel Die Zwei gesehen und sich die schönsten Sprüche von Rainer Brandt notiert? Und wenn ich sage die schönsten, dann meine ich natürlich die beschissensten.
Boing, boing, boing. Hallo, spreche ich mit Nummer 004711?
Boing, 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 aber gewiss doch. Gestattet die Frage, euer Liebreich, wer ruft mir?
Boing, 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 Nummer 004712.
Boing, 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 Ede, altes Haus. Yeah. Ist es denn die Possibility? Oh. Was gibt's Neues in Hundeweiler, dem alten Kafer? Also hier bei uns auf der Privatinsel von Dr. Seltsam, auf dem Stützpunkt, bringt das Leben mal wieder echten Spaß, alter Mitstreiter.
Yeah. Während Baller Otto alias Otto Maul auf der Geheiminsel ausspannt, ist Stoffede alias Eduard Wurf in Hundeweiler, um dort in Dr. Seltsams Namen terroristische Akte auszuführen.
Und an dieser Stelle mal der Hinweis, dass das in unserer Nacherzählung vielleicht durchaus so wirkt, als hätte der Inhalt einen gewissen Reiz. Das liegt dann aber nur daran, dass die eigene Fantasie nicht in der Lage ist, aus diesen ganzen aufgeschnappten Umschreibungen freiwillig ein solches Stück Dreck zu formen und aus dem geistigen Rücken zu drücken, das dem Original auch nur nahe käme.
Und jetzt geht's ja sogar noch blöder weiter.
Ja, immer die besten Momente, wenn man nicht mehr kann und dann erfährt, dass es bis hierhin eigentlich noch der gute Teil war.
Dr. Seltsam verlangt, dass Baller Otto Stoffede unterstützt. Doch der ziert sich, weil es auf der Insel doch so nett ist. Außerdem ist er kürzlich in einen Haufen Glasscherben gefallen und hat jetzt Splitter im Arsch, was sich noch bitter rächen wird.
Denn Dr. Seltsam wertet seine Weigerung, nach Hundeweiler zu fliegen, als ungehorsam und bearbeitet den unwilligen Baller Otto, genauer dessen Hintern, mit seiner selbst konstruierten Teppichklopfmaschine. Was wegen der Scherben im Popo besonders unangenehm wird.
Du meinst für den Hörer, oder?
Ja, sicher. Textausschnitt.
Verzeihung, Onkel Doktor.
Wie? Ich hab wohl einen kleinen Mann im Ohr. Mann, ich bin entweder mit Boss oder mit Chef anzureden, verstanden?
Okay, Onkel Doktor, Verzeihung.
Also jetzt reicht's. Das schlägt ja dem fast die Krone um die Ohren. Nummer 004711. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Es ist Ihnen wohl klar, dass Sie disziplinarisch völlig ausgeflickt sind und wieder auf Vordermann gebracht werden müssen. Zuerst wird Ihnen von meiner selbst konstruierten Teppichklopfmaschine eine halbe Minute lang Ihr Maulwurstpopo versohlt. Katapeng, katapeng, katapeng. Und anschließend werden Sie, damit uns nicht die ganze Mimik ins Wackeln kommt, ordentlich durchgekitzelt. Los, Mann! Und keine Zicken!
Ja, wie köstlich. Was für ein Kinderspaß. Grütziges Spanking und Tickling-Foltereien unter Zuhilfenahme selbstgebauter SM-Maschinen. Doch bevor Dr. Selten dämlich auch noch die Klötenquetschschraubzwingen und seine Arschdildo-Rüttelmaschine einsetzen kann, gibt der blöde Maulwurf klein bei und gelobt, Ede zu unterstützen.
Da hat sich der Doktor übrigens eine Hammer-Truppe ausgesucht. Klar, er will die Welt beherrschen. Und seine Elitesoldaten sind die zurückgebliebenen Brüder Rob und Ferdi Bollerkopf. Maulwürfe sind ja auch besonders gefährliche Burschen mit ihrer Blind- und Blödheit.
Ja, apropos Blödheit. Mopsy Mops und seine Freundin Elfi Fuchs verlassen die Veranstaltung von Gustav Gewalttätig im Sportpalast vorzeitig und gehen lieber in den nächsten Imbiss zu Pommeswirt Ingo.
Ah, Chefvisite.
Tag, mein Ingo-Mann. Machst du uns erstmal zwei Hobel klar? Elfi und ich wollen eine reine Cola saugen.
Ja, klar. Seid ihr gar nicht bei der Kundgebung von Gustav Gewalttätig im Sportpalast?
Gustav Gewalttätig jetzt, ne? Ist der, ne? Sportpalast jetzt, ne? Das ist ja ein reiner Übergangshund, wie Goofy mal sagen. Kennst du doch, Goofy, ne? Goofy jetzt, ne?
Ja.
Goofy, ne?
Ja, Goofy.
Goofy jetzt mal sagen, ne?
Ja, was ist denn mit dem?
Kennst du, ne? Aus den Donald Duck Comics jetzt, ne?
Sag mal, natürlich kenne ich Goofy, das weißt du doch.
Das weiß ich jetzt, ne?
Was heißt denn das überhaupt? Der ist ein Übergangshund.
Ein reiner Übergangshund jetzt, ne? Der ist selbst ein Hund. Und hat einen Hund als Haustier, Pluto jetzt, ne? Und er selbst kann sprechen, Pluto aber nicht. Weißt du, woran das liegt, mein Ingo-Mann? Das ist eine reine Zwergplanetenverperlung.
Ja.
Das ist nicht so ein Konzept, der Scheiße.
Mopsy, pass auf, deine Cola!
Oh, das darf man nicht sehen. Ingo, deine Cola perlt über.
Oh, sag mal, das ist doch nicht witzig, Freund. Pass doch auf, das läuft doch alles über die Vitrine.
Ich glaube, das liegt daran, dass du hier überall Brom und Cadmium in der Rinderpiele hast, mein Ingo-Mann, das sag ich dir.
Ach, jetzt geht das wieder los. Mopsy, hier ist alles sauber. Alles! Du kannst deine Cola auch drüben beim Griechen trinken, wenn dir das hier nicht passt.
Beim Griechen jetzt, ne?
Ja, beim Griechen.
Da gibt's aber nur einen Griechen, bei dem ich noch ein Bier trinken mag.
Nur einen, ne?
Simeon Chrysomalis, ne?
Ja.
Was denn? Da gibt's gar nichts zu lachen, mein Ingo-Mann. Gar nichts zu lachen. Scheiße. Oh Mann, so kann ich nicht weitermachen. Aber weißt du jetzt, der Simeon jetzt? Der Simeon.
Wie kommst du auf die Idee?
Ich weiß es doch auch nicht.
Scheiße. Ja, wäre es mal so. Das wäre wesentlich lustiger als die echte Szene. Und wir hatten es ja schon erwähnt, im Grunde war Konrad Halver in seinen letzten Jahren wirklich so eine Art Ditsche. Nur ohne den Bademantel und die wilden Theorien.
Die echte Imbiss-Szene ist, wie eigentlich so ziemlich alle Szenen dieses Hörspiels, herrlich überflüssig. Außerdem ist Ingos gute Laune dermaßen drüber und sein blödes Lachen nach jedem noch so kurzen Take derart aggressionsfördernd, dass die Laune des Hörers unweigerlich sinkt.
Und wenn sie immer noch knapp über dem Boden sein sollte, ist es damit spätestens vorbei, wenn Mopsy Mabuse einen in jeder Hinsicht seltsamen Traum hat. Hier ist ein Kopp und ein Halver komplett der Brägen auf Grundeis gegangen und er hat sich einen Käse allererster Güte zusammengeschrieben.
In seinem Traum ist Mopsy das Rotkäppchen und der böse Wolf kein anderer als Dr. Seltsam. Der stellt auch hier seine dullen Forderungen und macht klar, dass die Zeit abläuft. Glaube ich zumindest, denn die Szene ist dermaßen verhallt, dass man teilweise kaum was versteht. Humoristischer Höhepunkt ist, dass Mopsy die Tage herunterzählt und dann so Sachen sagt wie: Noch ein Tag, 24 Stunden und 60 Sekunden, obwohl doch jeder andere noch 2 Tage und 1 Minute sagen würde.
Ja, hier mangelt es nicht an Witzen, da wurde wahrlich nicht gespart. Ah nee, falsch. Ja, hier mangelt es wahrlich nicht an Sparwitzen, das war's.
Mopsy wird von seiner Mutter aus dem Bett gejagt und geht zur Schule. Oder besser gesagt, er würde gern zur Schule gehen, aber die gibt es nicht mehr, da sie von Baller Otto und Stoffede in die Luft gesprengt wurde. Ich glaube, das dürfte die erste Stelle sein, die mir als Kind beim Anhören dieser akustischen Pekinesenkotze wirklich Spaß gemacht hätte.
Mir auch. Weniger Spaß macht allerdings das, was nun folgt, denn Elfi hat am Bahnhof eine Beobachtung gemacht.
Captain, wir haben ihn wieder einmal erreicht.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin.
Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
Und dabei haben wir gerade erst die Geheiminsel von Dr. Seltsam erfolgreich umschifft. Ich dachte, wir wären aus dem Gröbsten raus, Kaloin.
Das dachten wir alle, Captain.
Und dann stoßen wir auf den tiefsten Tiefpunkt. Hier in der Hundeweiler Kanalisation, Kaloin.
Leider ja, Captain. Meinen Berechnungen zufolge befinden wir uns direkt unter dem Herrenklo des Bahnhofs.
Also dann, Kaloin, setzen Sie Kurs Eurasien.
Aye, Captain.
Was ist jetzt los, Kaloin? Was sind das für alberne Geräusche?
Es tut mir leid, Captain, aber ich fürchte, wir sind in der Comicwelt gefangen. Grunz.
Au! Dann funken Sie SOS, Kaloin. Wir müssen dringend von hier fort.
Aber, Captain, dafür müsste ich die Tarnverzehr-Super-Seltsam-Boing-Boing-Boing-Taste drücken.
Wir haben keine Wahl, Kaloin. Oh. Tun Sie es!
Boing, boing, boing. Hört uns jetzt. Bitte kommen. Hallo?
Der Tiefpunkt ist fraglos die Szene auf dem Bahnhofsklo. Mopsi Mops und Elfi belauschen die beiden Gangster Baller Otto und Stoffede, die gemeinsam in einer der Kabinen hocken und neue Pläne aushecken. Die Szene dauert eine gefühlte Ewigkeit und die Akustik ist einfach nur zum Kotzen.
Dazu kommt der sogenannte Humor, der hier im Wesentlichen daraus besteht, dass Baller Otto zwischendurch die Klospülung betätigt und Stoffede nass macht. Köstlich. Da nässt sich mit Sicherheit auch der dulle Hörer ein.
So eine lustige Szene. Ich hab mich sogar eingenässt.
Ihr Zeuge.
Ungern. Und wenn man jetzt denkt, dass es doch ziemlich öde sein muss, minutenlang zwei Eumeln auf dem Scheißhaus beim Scheiße-Labern zuzuhören, dann hat man vollkommen recht. Das ist ziemlich öde. Doch es kommt noch schlimmer. Nämlich durch den frutze-fritze-dämlichen Inhalt der Dialoge.
Wir hatten ja schon festgestellt, dass Baller Otto, wenn er nicht gerade sein geistesgestörtes Trademark-Lachen rauskotzt, auch gern den ein oder anderen flotten 70er-Spruch auf der Pfanne hat. Dazu kommen zu allem Übelfluss auch noch klassische Zitate wie
»Du sprichst ein großes Wort gelassen aus, Ede!«
Und dieses Grauen ist noch nichts gegen Stoff-Edes Marotte. Der hat nämlich so umwerfend komische Hänger, wenn er spricht. Nühaha. Da braucht er oftmals eine halbe Ewigkeit, um seinen Satz zu beenden.
Ja, das war eines der wiederkehrenden Merkmale in Halver-Hörspielen. Diese aberwitzigen Marotten. Wer denkt nicht gern an die Rache der, na dieser, na mit Klopapier und so, Mumie. Da hatte der, also der, na sag schon, nicht Doktor, aber auch zu schlau für richtige Arbeit. Professor, immer Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden. Das war eigentlich auch verdammt, nicht gut, sondern so wie Hörspiele sind, vor allem von Konrad Halver. Große Scheiße, das war's.
Mopsimal!
Und wenn ihr denkt, dass das gerade latent genervt hat, in den Hörspielen hat man sowas die ganze Zeit am Ballon. Unerträglich. Wobei, nee, für den vollen Kackeffekt hören wir das Ganze jetzt nochmal wie im Hörspiel. Also miserabel abgemischt mit viel zu viel Hall. Quasi in Spy Fidelity. Und dieses Grauen ist noch nichts gegen Stoffedes Marotte. Der hat nämlich so umwerfend komische Hänger, wenn er spricht. Mühaha. Da braucht er oftmals eine halbe Ewigkeit, um seinen Satz zu beenden.
Ja, das war eines der wiederkehrenden Merkmale in Halver-Hörspielen. Diese aberwitzigen Marotten. Wer denkt nicht gern an die Rache der, na dieser, na mit Klopapier und so. Da hatte der, also der, na sag schon, nicht Doktor, aber auch zu schlau für richtige Arbeit. Professor, immer Schwierigkeiten, das richtige Wort zu finden. Das war eigentlich auch verdammt, nicht gut, sondern so wie Hörspiele sind, vor allem von Konrad Halver. Große Scheiße, das war's.
Mopsimal!
Ja, so ist es perfekt. Aber die Szene ist ja noch gar nicht zu Ende. Denn jetzt kommt auch noch Mopsis Verwandter Archibald Mops angeschissen und pupt die beiden Maulwürfe an, dass nur ein Mannequin pro Kabine erlaubt ist. Da hatte Halver anscheinend sein persönliches Spezialwissen der Hamburger Toilettennutzungsgepflogenheiten Lederschlips tragender Männer einbringen wollen.
Ja, stimmt, das könnte sein.
Mit Archibald Mops und seinem »Kein Rumgeficke auf dem Klo, bitte« beginnt ein Festival der sinnbefreiten Dialoge. Glaube ich zumindest, denn es ist ja so verhallt, dass man kaum was versteht.
Was wohl auch besser so ist. Ja, die Szene ist eine echte Folter. Vor allem Baller Ottos blödes Lachen geht einem extrem auf die Nüsse. Da würde man gern selbst nochmal Dr. Seltsams Teppichklopfmaschine anschmeißen. Diesmal aber für Klaus Wagener. Und natürlich für den Halver. Meinetwegen auch mit Scherben im Poppes.
Ein paar Dinge kann man dann aber doch entnehmen. Die Maulwürfe haben offenbar keinen Bock mehr auf die Pläne ihres Herrn und Meisters und wollen stattdessen den steinreichen Henry Mops ausrauben. Am Ende der Szene ziehen sie los.
Es folgt eine Art Showdown im schon bekannten Sportpalast. Aus irgendeinem Grund hat es sich Dr. Seltsam nicht nehmen lassen, selbst dort vorbeizuschauen und der Rede von Gustav gewalttätig zu lauschen, statt auf seiner geheimen Insel zu bleiben und die Zeit für sich arbeiten zu lassen.
Das bietet Mopsi und Elfi die Gelegenheit, ihn zu enttarnen und dingfest zu machen. Doch zunächst kommt es zu einer lustigen Verwechslung. Der auffällig unauffällige Besucher mit der Sonnenbrille, den sie überwältigen wollen, ist gar nicht Dr. Seltsam, sondern der berühmte Sänger Prelvis Esley.
Prelvis Esley, köstlich. Na, ob diesen subtilen Namensdreher wohl alle Hörer verstanden haben?
Ah, verstehe. Prelvis Esley, das sind die vertauschten Buchstaben von Buddy Holly.
Gesprochen wird der Rock'n'Roll-Sänger mit dem dämlichen amerikanischen Akzent von einem gewissen Christoph Rudolph. Dahinter verbirgt sich, wie sich unschwer erkennen lässt, kein anderer als Conny Halver selbst.
Die beiden Lütten erkennen ihren Irrtum zu spät. Dr. Seltsam betritt schon die Bühne. Wie in Mopsis Traum faselt er etwas von Rotkäppchen und dem bösen Wolf und startet seinen Countdown. Und an dessen Ende
passiert nichts. Weil die blöden Maulwürfe ja lieber Henry Mops ausrauben wollten, statt seinen Plan auszuführen. Jedenfalls kann man es so verstehen. Eigentlich hört man nur eine Rakete starten, dann nix. Und dann heult die olle Lotte Lenia für Arme nochmal den Schlusssong, in dem sie aufklärt, was angeblich alles passiert ist. Nämlich, dass Kongo, Otto und Snuff-Ede bei ihrem Einbruch festgenommen werden und im Gefängnis landen. Genau wie Dr. Seltsam, der im Sportpalast überwältigt wird. Warum auch immer man das nicht szenisch umgesetzt hat.
Und das war's. Schon beeindruckend, wie hier zuerst die ganz großen Fässer aufgemacht werden, nur damit am Ende alles schnell und unspektakulär in sich zusammenfällt. Und abgesehen von der Verhaftung der blöden Gauner hat Mopsi Mops auch so ziemlich gar nichts zur Geschichte beigetragen. Sein Anteil am Scheitern von Dr. Seltsams Weltherrschaft ist quasi nicht vorhanden.
Erwähnt werden sollte auch noch der arschdämliche Epilog. Während des ganzen Hörspiels gibt es nämlich einen Running Gag. Baller Otto erzählt einen Witz, kommt ein Mann in Laden und sagt für 5 Pfennig Brötchen. Und dann bricht er ihn immer ab und wir erfahren die Pointe nicht.
Jetzt im Kittchen ist genug Zeit und Stoff-Ede will's wissen. Also klärt Baller Otto auf. Das ist der ganze Witz. Wer würde schon sagen, dass er für 5 Pfennig Brötchen will? Also wer hier nicht vor Lachen fast erstickt, der hat einen Rest Menschenwürde zurückbehalten.
Fazit. Was für ein wilder Ritt. Dieses Hörspiel ist ein echtes Faszinosum. Ein Sammelsurium irrer Ideen und saudämlicher Einfälle. Der Fantasie waren damals keine Grenzen gesetzt. Den Fähigkeiten, daraus ein gutes Hörspiel zu machen, leider umso mehr.
Die Songs wissen, so beknackt sie sind, wenigstens zu unterhalten. Die eigentliche Handlung eher nicht. Insbesondere Baller Otto und Stoff-Ede nerven wieder wie Sau, obwohl sie doch Maulwürfe sind. Allein die Szene auf dem Bahnhofsklo ist ein All-Time-Lowlight.
Man kann nur den Hut ziehen vor Konrad Halvers Kreativität und möchte ihm damit das Maul stopfen, wenn er seinen weinerlich schwuchteligen Mopsi Mops zum Schlechtesten gibt. Dieses Hörspiel ist was ganz Besonderes. Man sollte es im Museum ausstellen, und zwar hinter Panzerglas, sodass es niemand mehr hören muss.
Wie schon erwähnt, hat Loriot festgestellt, dass ein Leben ohne Mops möglich, aber sinnlos ist. Ein Hörspiel ohne Mops ist auch gut möglich und sogar absolut sinnvoll und wünschenswert.
Ach, schön gesagt. Und jetzt komm her, ich hab hier Dr. Seltsams Teppichklopfmaschine.
Au, ich hab doch noch die ganzen Scherben im Pöter von der Mopsi-Mops-Platte, die ich wutentbrannt zerstört hab.
Katapeng, Katapeng, Katapeng! Yvonne Katapeng.
Which is in the kitchen.
sagenhaft seltsam ist Dr. Seltsam?
Oh, jetzt brummt's bei mir, weil ich nicht auf Flugmodus gegangen bin.
Aha.
Ich schäme mich. Ja, die Qualität von Carl Banks oder Uderzo hat der Haufen nicht gerade abgeliefert.
Jetzt hast du Banks statt Barks gesagt?
Ich war da schon im Uderzo.
Ja, ja, hab mir gedacht.
Stimmte der denn?
Kannst du das auch vielleicht eben einfach einspielen? Weil ja. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig. Jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube Uderzo, aber...
Der Zeichner der beiden Comichelden Albert Uderzo veröffentlichte seinen ersten Asterix
Uderzo
1961.
Ja. Soll ich mal trotzdem noch ein anderes reinhören?
Ja.
Ich klicke jetzt mal noch auf ein Video vom Handelsblatt. Ja. Asterix Illustrator Albert Uderzo ist tot.
Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Reihe Albert Uderzo ist tot.
So. Also. Wir machen jetzt gar nicht Uderzo, aber nicht, weil wir es nicht besser wissen, sondern ja. Weil ihr alle doof seid.
Ja.
Blöden Schweine.
Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, lässt er in Szene 1 bereits eine erste Sprengung von seinen Schergen vornehmen. Wir hören deren Vorbereitungen, dann die Explosion und schließlich den ersten Song.
Und auch hier wieder diese schöne Zusammenfassung, wir hören deren Vorbereitungen. Du hast ja Bilder im Kopf, selbst wenn du dir die blödste Variante vorstellst. Und dann hast du einfach ein Lololo, ihr klappt ja nichts. Radaradaradaradada. Und mehr kommt eigentlich nicht. Super. Also das muss man, da kann man gar nicht oft genug loben, wie du aus so einem Haufen Scheiße, den man da vorfindet, dann tatsächlich diesen Inhalt rausziehst.
Das habe ich ja schon mit den Glattfahrtklappentexten früher geübt.
Ja, gut.
Mops heil!
Ist Mops heil nicht hier unser Arbeitsminister? Naja, wobei ein Aufsatz zum Thema nach dem Kacken gründlich den Arsch sollte. Da gibt's aber nur einen Griechen, bei dem ich noch ein Bier trinken mach.
Nur einen, ne?
Simeon Chrysomalis, ne? Jetzt stinkt das.
Maximal! Mopsimal!
Ja, mach das! Das ist gut, Pit!